SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Martin Hess sitzt für die AfD im Bundestag. Er ist der zweite Spitzenkandidat für die Bundestagswahl am Sonntag. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Tag, Herr Hess.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Zwei Vorbemerkungen. Erstens, wir streamen live. Das heißt, man kann uns live im Netz sehen und hören. Vorbemerkung 2, Alice Weidel, Listenplatz 1 der AfD in Baden-Württemberg, war eingeladen, sah nicht die Möglichkeit, nach Stuttgart zu kommen. Deshalb sind Sie heute hier. Herr Hess, die Forschungsgruppe Wahlen hat gestern die AfD bei exakt 10% eintaxiert. Wenn es denn so kommt, wäre das eine kleine, eine mittlere oder eine große Enttäuschung?
Ja, wir würden uns insgesamt natürlich schon ein besseres Ergebnis erwarten, aber angesichts der Gesamtumstände, angesichts der doch breiten Gegenfront gegen die Alternative für Deutschland von Seiten des politischen Gegners, auch von Teilen der Medien, würde ich sagen, dass diese 10% zwar nicht den vollen Erwartungen entsprechen, aber man sich im Großen und Ganzen nicht darüber beklagen könnte. Ja,
wobei es schlussendlich egal ist, ob man 9, 10 oder 11% kriegt, weil koalieren wird eh niemand mit Ihnen.
Ich glaube, dass das nicht das Entscheidende ist. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag die Themen anspricht, die andere Parteien nicht ansprechen, die aber trotzdem die Bevölkerung ganz massiv bewegen. Und deshalb, je mehr Stimmanteile wir bekommen, umso präsenter sind wir im Deutschen Bundestag, umso gewichtiger können wir unsere politische Arbeit verrichten. Und deshalb ist jede Stimme für die AfD eine Stimme für die Vernunft und für den Mut zur Wahrheit im Deutschen Bundestag.
Na gut, Mut zur Wahrheit, das würden andere Parteien selbstverständlich für sich auch beanspruchen, aber unabhängig davon, also der Gegenwind, so wie Sie es formuliert haben, der anderen Parteien und von Teilen der Medien, den gab es ja aber vor 4 Jahren auch und da kam die AfD auf 12,7%.
Ja, aber schauen Sie, der Gegenwind, der hat doch mittlerweile eine völlig andere Qualität. Wenn uns jetzt vorgeworfen wird, dass wir geistige Brandstifter wären im Hinblick auf diese unsägliche Tat in Ida Oberstein, wenn man uns hier versucht zu diffamieren, zu stigmatisieren, wenn man versucht, die berechtigte Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung entsprechend kritisch zu beleuchten, dass man das dann fast schon kriminalisieren will, ja, indem man die AfD versucht, dann außerhalb des politischen Diskurses zu stellen, dann ist das eine andere Form und hat eine andere Qualität. Und deshalb halte ich das für sehr gefährlich, was hier getan wird. Das beschädigt unsere Demokratie und das sollten wir nicht zulassen.
Auch das sehen andere Parteien, das sehen auch Teile der Öffentlichkeit gänzlich anders. Also dieser Mörder oder mutmaßliche Mörder aus Ida Oberstein war Maskenverweigerer und Corona-Leugner. Und es gibt auch bei der AfD Maskenverweigerer und Corona-Leugner.
Ja, aber das kann doch nicht dazu führen, dass wenn jemand wirklich Kritik äußert an den Maßnahmen Corona, die durchgeführt werden, dann kann das doch bitte nicht dazu führen, dass wir diese berechtigte Kritik tatsächlich in Verbindung bringen mit Mordtaten, die völlig inakzeptabel sind. Okay. Dadurch versucht man, den politischen Diskurs zu verengen. Man versucht, Gleichheit herzustellen zwischen berechtigter Kritik und inakzeptabler Mordtat. Das beschadet definitiv unsere Demokratie.
Aber Herr Hess, berechtigte Kritik an Corona-Maßnahmen gehört dazu auch, dass Gauland von einer Corona-Diktatur spricht und Teile der AfD an das Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler erinnern?
Also ich würde mir diese Formulierungen nicht zu eigen machen, aber es geht ja darum, dass wir im politischen Betrieb klar machen müssen, dass wir es hier mit Freiheitseinschränkungen zu tun haben, was sowohl Quantität und Qualität angeht, die wir vorher nie für möglich gehalten hätten, obwohl dafür die sachliche Grundlage eigentlich entfallen ist. Und das ist doch der springende Punkt, dass wir im politischen Betrieb in gewisser Weise auch pointieren müssen, dass wir überspitzen müssen, um klarzumachen, worum es uns geht. Ich denke, das ist im politischen Betrieb nichts Außergewöhnliches.
Corona, Herr Hess, wird uns im Laufe dieser Sendung weiter beschäftigen. Mutmaßlich wird es da auch die eine oder andere Frage einer Hörerin oder eines Hörers geben. Ein Grund dafür, dass die AfD in den Umfragen nicht so besonders gut aktuell aussieht, könnte auch sein, dass Ihr Hauptthema, das Flüchtlingsthema, aktuell auf der Agenda nicht ganz oben ist. Unser Thema gleich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Martin Hess ist Bundestagsabgeordneter der AfD. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Er kandidiert wieder für den Bundestag. Heute Vormittag ist er bei uns. Viele, Herr Hess, sehen in der AfD eine Ein-Themen-Partei. Vor diesem Hintergrund, ist das eine der Erklärungen dafür, dass die AfD in den Umfragen gerade mal zwischen 10% und 11% hat, weil das Thema Flüchtlinge nicht mehr zieht?
Also zunächst mal warten wir mal ab, was als Ergebnis rauskommt. Umfragen ist das eine. Wir haben einen intensiven Wahlkampf betrieben und ich bin mir sicher, dass wir besser abschneiden werden. Und zum Zweiten gilt es dem Eindruck entgegenzuwirken, dass wir eine Ein-Themen-Partei sind. Das ist faktisch einfach falsch. Wir bedienen eine Vielzahl von Themenfeldern, sei es die Außenpolitik, sei es die Innenpolitik, die innere Sicherheit, wo eben entsprechend Fehler gemacht werden, dass das Migrationsthema nicht mehr so präsent ist. Das ist in der Tat richtig. Aus unserer Sicht aber ein Fehler. Man hält es quasi bewusst aus dem Wahlkampf raus, um hier eben entsprechende Vorteile für die AfD nicht zuzulassen. Wichtig ist zu erkennen für den Wähler, dass die Migrationspolitik ein brennendes Thema immer noch ist. Wir haben immer noch eine ungehinderte Zuwanderung, eine unkontrollierte Zuwanderung, eine illegale Zuwanderung und die gilt es zu korrigieren.
Herr Hess, ich habe mir die aktuellen Zahlen heute Vormittag nochmal angeguckt. Also es gibt ja eine faktische Flüchtlingsobergrenze, auf die sich die Große Koalition geeinigt hat. Das sind 220.000 Menschen pro Jahr. Im ersten Halbjahr 2021 sind gerade mal 47.400 gekommen.
Das ist zum einen den Corona-Beschränkungen, den Reisebeschränkungen über Corona zuzuordnen und zum zweiten ist ja nicht entscheidend, worauf sich die jetzige Koalition geeinigt hat, sondern Sie müssen sich schauen, was wird da zukünftig auf uns zukommen. Und wenn Sie sehen, dass allein die FDP eine Zuwanderung von 500.000 pro Jahr für erforderlich hält, dann sehen Sie, dass von den Grünen mal ganz abgesehen, von den Linken mal ganz abgesehen, die mehr oder weniger für ungehinderte Zuwanderung stehen, dann sehen Sie, dass wir hier wirklich vor einer entscheidenden Wahl stehen. All die Zahlen, die Sie genannt haben, werden obsolet sein, auch im Hinblick auf die Krise, die wir jetzt in Afghanistan feststellen müssen. Es wird zu einem Anwachsen der Flüchtlingsströme kommen und wir können uns und dürfen uns kein zweites 2015 leisten.
Wenn Sie sich die Stellungnahmen von großen Wirtschaftsverbänden angucken, dann sagen die alle unisono, ohne Zuwanderung, gelenkte und geordnete Zuwanderung können wir als Industrienation, als Wirtschaftsnation nicht bestehen und letztlich nicht überleben. Macht Sie so eine Aussage nicht nachdenklich bei dem, was Sie gerade gesagt haben?
Also ich sehe das nicht im Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe. Genau das ist ja die Forderung der AfD, dass wir gelenkte Zuwanderung zulassen und zwar nur von tatsächlichen Facharbeitern, die wir auch von Fachkräften, die wir auch tatsächlich benötigen. Das, was wir derzeit haben, und es ist einfach faktisch die Realität, ist eine völlig ungelenkte, eine zum Teil auch illegale Zuwanderung, weil gegen Dublin III massiv verstoßen wird und es offensichtlich niemanden zu interessieren scheint. Und 500.000 Fachkräfte pro Jahr, die können Sie überhaupt gar nicht nach Deutschland holen. Das ist rein illusorisch. Wir hatten das ja schon mal, wo man uns versprochen hat, dass mit einer massiven Zuwanderung Fachkräfte kommen. Und es hat sich gezeigt, dass eben die Mehrzahl, die überwiegende Mehrzahl, keine Fachkräfte waren. Und deshalb dürfen wir das nicht nochmal zulassen.
Ein Punkt noch kurz zum Schluss. Die AfD will, was Afghanistan angeht, die Ortskräfte aufnehmen, korrekt? Aber die Mitarbeiter von NGOs, die afghanischen Mitarbeitern von NGOs, die ja von den Taliban genauso am Leben oder mit dem Tod bedroht sind, nicht. Warum nicht?
Die Frage ist, wie hilft man konkret? Und wir halten es für falsch, zum einen den Begriff der Ortskräfte auszudehnen. Für uns sind Ortskräfte diejenigen, die unmittelbar die Bundeswehr im Kampfeinsatz unterstützt haben. Und alles andere sind für uns keine Ortskräfte. Das sind Menschen, die Hilfe benötigen. Aber wir helfen diesen Menschen nicht, indem wir sie alle nach Deutschland holen, unter Missachtung vitaler Sicherheitsinteressen der deutschen Bürger, sondern wir helfen ihnen, indem wir in den Nachbarländern und in den Nachbarstaaten entsprechende Schutzzonen einrichten, wo diese Menschen in Sicherheit gebracht werden können. Dass man allen Ernstes Evakuierungsmaßnahmen durchführt, die dazu führen, dass abgeschobene Straftäter wieder nach Deutschland kommen, darunter Kinderschänder, darunter Vergewaltiger, und dass eine dreistellige Zahl von sicherheitsrelevanten Personen sich jetzt wieder in unserem Land befindet. Also das können und dürfen wir nicht akzeptieren. Das ist quasi ein sicherheitspolitischer Amoklauf, und den gilt es abzustellen.
Okay, das ist Ihr Standpunkt, den man durchaus auch kritisch sehen kann, den man möglicherweise auch ablehnen wird. Das werden die Mehrzahl derer, die uns jetzt zum Beispiel zuhören, auch tun, weil, wenn ich mir nochmal die aktuellen Umfragen angucke, 10 oder 11% bedeutet ja auch, dass 89 oder 90% möglicherweise ganz anderer Meinung sind. Unabhängig davon, die AfD wird von vielen als eine zerrissene Partei wahrgenommen. Es hat auch in letzter Zeit Parteiaustritte gegeben, auch prominenter Art. Herr Junge war immerhin mal Fraktionschef im Landtag von Rheinland-Pfalz, ist gegangen, andere vor ihm. Warum verlassen so viele Leute die AfD?
Nun, es gibt eben Leute, die sehr ambitioniert sind, die sich große Ziele stecken, die Ziele dann nicht erreichen können, weil sie bestimmte Mehrheiten nicht hinter sich vereinen können, und die dann aus persönlicher Enttäuschung heraus die AfD verlassen.
Wobei Herr Junge, wenn ich das richtig erinnere, das anders begründet hat. Er hat im Zusammenhang mit Matthias Helfrich, Jurist aus Dortmund, NRW-Landesliste, Platz 7 für die Bundestagswahl, der in einem Facebook-Chat sich als freundliches Gesicht des NS bezeichnet hat, dieser Mann ist nicht aus der Partei ausgeschlossen worden. Und das wiederum hat Herrn Junge, so hat er es kommuniziert, dazu gebracht zu sagen, das ist nicht mehr meine Partei.
Also zunächst einmal gilt es festzustellen, dass diese Aussage des Herrn Helfferich indiskutabel ist, dass auch hier eine Sanktionierung stattgefunden hat, dass er eine Ämtersperre und eine Amtsenthebung bekommen hat. Sie wissen, dass Parteiausschlussverfahren in unserem Rechtssystem nicht so einfach durchsetzbar sind. Und ich vermag es auch deshalb nicht nachzuvollziehen, weil die AfD eben gerade nicht für das steht, was der Herr Junge behauptet. Wir stehen fest mit beiden Beinen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir haben gegen verschiedene Beobachtungsoptionen des Verfassungsschutzes uns vor Gericht durchgesetzt. Das VG Köln hat dem Bundesamt für Verfassungsschutz sämtliche Beobachtungsaktivitäten untersagt. Hat in dem Urteil auch klar dargelegt, dass das Vertrauensverhältnis zum Bundesamt für Verfassungsschutz zerstört sei. Und es zeigt doch jedem Bürger ganz klar, dass das Bundesamt hier auf eine Art und Weise agiert, die man als höchst problematisch bezeichnen muss.
Wir müssen nicht in alle Details gehen, aber wenn ich es richtig erinnere, hat das Gericht gesagt, der Verfassungsschutz darf bis zur Bundestagswahl am Sonntag die AfD nicht als Verdachtsfall führen. Das sei aber keine Entscheidung oder vorweggenommene Entscheidung in der Sache. Jetzt sagen Sie, die AfD steht mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes. Gilt das auch für Björn Höcke, den man laut Gerichtsbeschluss hier einen Faschisten nennen darf?
Also zunächst mal bedeutet so ein Urteil nicht, dass jemand dann auch tatsächlich ein Faschist ist. Das würde ich auch zurückweisen wollen. Es geht auch nicht darum, was einzelne Personen äußern, sondern es geht darum, wofür die Partei in ihrer Gesamtheit steht. Und um nochmal auf das Urteil zurückzukommen, weil Sie nachgefragt hatten, es ist unrichtig, dass das nur bis zur Bundestagswahl gilt. Es gilt so lange, bis das Gericht eine Entscheidung gefällt hat.
Genau.
Das heißt, es geht viel länger. Das wird bis Anfang Mitte nächsten Jahres gehen. So lange dürfen wir de facto nicht beobachtet werden. Und wenn das Gericht zu der Überzeugung gekommen wäre, dass wir eine solche Gefahr darstellen, wie so viele immer behaupten, dann hätte es mit Sicherheit nicht diese Entscheidung treffen können. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir uns vor Gericht durchsetzen werden, weil wir als Partei insgesamt uns nicht Einzelmeinungen zurechnen lassen, sondern wir uns sicher sein können, dass wir eben tatsächlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung als absolute Grundlage unserer Werteausrichtung entsprechend verstehen.
Was ist aber, Herr Hess, wenn Gerichte und auch höchstrichterlich dann möglicherweise doch zu einem anderen Ergebnis kommen? Das würde Sie persönlich ja auch betreffen. Sie waren Polizeibeamter, Sie sind jetzt außer Diensten. Sie würden ja beispielsweise möglicherweise Ihre Pensionsansprüche verlieren, wenn die AfD als eine verfassungswidrige Partei eingestuft wird.
Also das ist höchst spekulativ. Ich wiederhole noch einmal, ich gehe nicht davon aus, dass das so ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass höchste Gerichte in Deutschland urteilen, dass eine Oppositionspartei, die in ihrer Gesamtheit ganz klar die Grund- und Werteordnung unseres Grundgesetzes vertritt, in irgendeiner Form verfassungsrechtlich ein Problem sein sollte. Und weil das höchst spekulativ ist, es kann viel passieren, aber ich gehe nicht davon aus, dass das passieren wird. Ich gehe davon aus, dass wir uns gerichtlich durchsetzen, dass die Beobachtungsbestrebungen vollumfänglich abgewehrt werden können. Insofern nur übrigens sich für mich weitere Überlegungen.
Also für Sie ist die AfD eine durch und durch demokratische Partei. Es gibt Leute, es gibt Parteien, andere Parteien, die das anders sehen. Deshalb reden wir da gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Letzte Folge unserer SWR 1 Leute-Reihe mit den Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien. Martin Hess, AfD, Bundestagsabgeordneter, stellvertretender Landesvorsitzender seiner Partei in Baden-Württemberg, ist heute Vormittag bei uns. Die AfD, Herr Hess, ist eine demokratisch gewählte Partei. Ist sie auch eine demokratische Partei vor dem Hintergrund, dass sie manches, was diese Demokratie ausmacht, ja sehr offensiv, manchmal auch aggressiv verachtet? Also die Altparteien, die Systemparteien, die Lügenpresse, die Staatsmedien.
Also das hat mit Verachtung nichts zu tun, sondern ich sage es noch einmal, wir müssen die Missstände, die in unserem Land bestehen, klar benennen. Und manchmal ist eben eine Rhetorik erforderlich, die auch überspitzt und die pointiert, weil man eben klar darstellen möchte, worum es einem geht. Ich sage nicht, dass ich hinter jedem einzelnen Begriff stehe und den selber verwenden würde, aber es geht darum, eben bestimmte inhaltliche Missstände darzustellen und der ein oder andere bringt es eben unterschiedlich und anders auf den Punkt. Aber ich vermag offen gestanden keine stärkere Aggressivität bei uns zu erkennen wie bei anderen Parteien. Wenn der Innenminister Seehofer davon spricht, etwas bis zur letzten Patrone umzusetzen, wenn der Herr Söder oder Herr Laschet davon sprechen, die AfD bis aufs Messer oder bis aufs Blut bekämpfen zu wollen, dann sehe ich da keine großen qualitativen Unterschiede, muss ich ganz ehrlich sagen.
Na gut, es gibt ja auch AfD-Äußerungen wie die von Gauland, wir werden sie jagen, oder ein Kalbitz, der jetzt zugegebenermaßen nicht mehr in der AfD ist, hat mal gesagt, wir werden auf den Gräbern tanzen. Also das sind ja auch Äußerungen, die vorsichtig formuliert auch nicht sehr schön sind.
Ja nun, aber uns wird vorgeworfen, das ist eben der entscheidende Unterschied. Uns wird eine Aggressivität vorgeworfen und ich sage nochmal, ich vermag das nicht zu erkennen. Die Äußerungen, die ich Ihnen gerade genannt habe, die sind recherchierbar, die sind wahr. Das wurde von diesen Spitzenpolitikern der anderen Parteien so geäußert. Und dann muss ich schon sagen, kann ich das nicht nachvollziehen, warum uns etwas vorgeworfen wird, obwohl andere auch so agieren. Ich glaube, dass es im politischen Betrieb eine gewisse Normalität ist, Dinge so zuzuspitzen, dass man sich daran auch reibt, dass daran auch ein Diskurs, eine Auseinandersetzung sich daraus ergibt. Und insofern glaube ich nicht, dass wir da anders aufgestellt sind wie andere Parteien.
Wobei wir diesen Diskurs, wie jetzt in dieser Live-Sendung, in Zukunft nicht mehr hätten, wenn es nach der AfD ginge. Die AfD fordert faktisch die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bis auf eine abgespeckte Minimalst-Version, die dann auch nicht mehr finanziert wird über Rundfunkgebühren, sondern von irgendwelchen IT-Unternehmen.
Ja, in der Tat, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu unserem Bedauern seiner Kernaufgabe in großen Teilen nicht mehr nachkommt, nämlich wertfrei zu berichten, Fakten zu vermitteln, damit der Bürger sich dann ein Bild machen kann, sich ein eigenes Urteil bilden kann. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eigentlich durch den Rundfunkstaatsvertrag zur Neutralität verpflichtet. Und wir müssen immer häufiger feststellen, dass er das leider nicht macht, dass er zu oft Partei ergreift. Und wenn jemand sozusagen die Arbeitsgrundlage, an die er sich eigentlich halten müsste, wenn er die in Teilen zumindest aufkündigt, also dann müssen wir sagen, nee, wir brauchen keinen Erziehungsrundfunk, sondern wir brauchen Informationen, die den Bürgern zur Verfügung gestellt aufgestellt werden. Und wenn ein bestimmtes, der öffentliche Rundfunk dem nicht mehr gerecht wird, dann müssen wir über Reformen nachdenken. Und das sind unsere Ansätze in diesem Bereich.
Also Punkt 1, was die Neutralität angeht, dass wir zum Beispiel die Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen haben, ist ein Ausweis von Neutralität. Dass wir hier eine Sendung machen und sie sich frei äußern können, ist ein Ausweis von Neutralität. Und im Übrigen geht das schon auch, was Sie gerade in der Summe gesagt haben, gegen die Berufsehre von vielen Journalistinnen und Journalisten, die sich auf Pegida-Veranstaltungen als Lügenpresse denunzieren lassen müssen.
Also Fakt ist, und dabei bleibe ich, dass das, was Sie jetzt genannt haben, ich habe extra differenziert. Ich habe von einem Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen. Ich habe nicht alle damit gemeint. Insofern war das auch kein Frontalangriff an alle Ihre Kollegen. Aber es reicht, wenn ein gewisser Teil eben nicht den Auftrag wahrnimmt, den er eigentlich entsprechend umsetzen müsste, wenn ein Teil wirklich versucht, die Bevölkerung zu indoktrinieren, statt zu informieren. Das ist etwas, was wir nicht akzeptieren können. Und wenn ich das so anspreche, ich bedauere das ja selber auch. Ich würde mir auch wünschen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde das anders handhaben. Aber wenn er es nicht tut, mit Verlaub, das ist der Mut zur Wahrheit, das ist die direkte Ansage, die wir hier machen müssen, dann können wir das nicht länger tolerieren, weil eben die AfD ganz stark auch hier entsprechend darunter leidet.
Okay, gut, es wird aus ganz anderen Gründen vielleicht doch anders kommen, sei es wie es ist. Wir haben es gleich 11, um 11 die Nachrichten in SWR 1 Baden-Württemberg. Danach die vielen Fragen und Anregungen und Anmerkungen von SWR 1 Hörerinnen und Hörern.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Martin Hess, AfD-Politiker aus Baden-Württemberg. Also der Mann, der auf der Liste der AfD auf Position 2 steht. Um es nochmal zu sagen, wir hatten die Frau eingeladen, die auf Platz 1 steht, Alice Weidel, die sich aber nicht imstande sah, nach Stuttgart zu kommen, deshalb heute.
Es waren terminliche Schwierigkeiten.
Genau. Und deshalb sind Sie heute hier. Viele Fragen von Hörerinnen und Hörern, viele Anmerkungen. Wie nicht anders zu erwarten, eine große Spaltung von Leuten, die sagen, endlich sagt einer mal die Wahrheit, bis hin zu Leuten, die sagen, dass die AfD ganz schauerlich ist. Und Sie, Herr Hess, irgendwie auch. Das ist etwas, womit Sie vermutlich gelernt haben, umzugehen. Entwickelt man da eine bestimmte Abwehrhaltung dagegen, Dinge, die einem nicht so angenehm sind, auch nicht an sich reinkommen zu lassen? Wie ist das bei Ihnen?
Das ist einfach eine Frage der inneren Überzeugung. Wissen Sie, ich bin in die Politik gegangen, weil ich einen 10-jährigen Sohn habe, weil ich für ihn eine bessere Zukunft gestalten will. Und weil ich erkenne, dass wir in Deutschland erhebliche politische Fehlentwicklungen zu verzeichnen haben. Und wenn die intrinsische Motivation darin besteht, diese Fehlentwicklungen zu korrigieren, dann ist man auch bereit, gegen Widerstände die eigene Richtung, das eigene Ziel durchzusetzen.
Aber was die Fehlentwicklungen angeht, die ich im Einzelnen jetzt gar nicht beurteilen oder leugnen möchte, da fragen auch Hörerinnen, ob nicht der Blick in andere Länder lohnt. Und wenn man diesen Blick beispielsweise in den Irak, nach Syrien, nach Honduras, nach Guatemala, nach Brasilien mal gemacht hat, stellt man fest, dass wir in Deutschland fast paradiesische Zustände haben.
Also ich glaube, dass das nicht das Argumentationsmuster sein kann. Also wir können nicht sagen, anderen Ländern geht es schlechter, da geht es uns noch ganz gut, weil das in eine Abwärtsspirale führt, weil es uns noch sehr lange viel besser gehen wird wie Dritte Weltländern, Entwicklungsländern und Schwellenländern. Es geht darum, den hohen Standard, den Wohlstand, den wir haben, die Sicherheit, die wir haben, entsprechend zu erhalten und nicht ständig einen Weg weiter zu beschreiten, der sozusagen für breite Teile der Bevölkerung in einer Wohlstandsvernichtung enden wird. Und der ständig mit einem weiteren Verlust von Sicherheit für die Bevölkerung einhergeht. Das ist der völlig falsche Weg. Wir müssen schauen, was hatten wir mal, wo standen wir mal, wie leistungsfähig waren wir mal. Wir müssen uns nach oben orientieren und nicht nach unten.
Es gibt einige Hörer, die konkret von Ihnen wissen wollen, wie Sie zu Björn Höcke stehen.
Also da bitte ich um Verständnis. Ich bin nicht hier, um meine persönliche Meinung entsprechend darzulegen, sondern ich bin hier, um die Auffassung der Partei zu vertreten. Und die Auffassung der Partei habe ich vorher dargelegt. Es geht bei uns in der Partei nicht um einzelne Personen, die bestimmte Meinungen äußern, sondern es geht darum, für was wir als Partei insgesamt stehen. Ja. Und da sind wir zweifelsohne mit beiden Beinen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich als Polizeibeamter wäre in keiner Partei, wo das nicht der Fall wäre.
Das heißt, Herr Höcke, den man, um das nochmal zu sagen, laut Gerichtsurteil einen Faschisten nennen darf, steht mit beiden Beinen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Ihrer Meinung nach?
Ich habe gesagt, dass die Partei auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, dass das völlig unabhängig ist von individuellen Aussagen einzelner Parteimitglieder. Es geht immer
Höcke
darum,
ist kein Parteimitglied.
Sich anzuschauen.
Höcke ist eine prägnante, dominierende Figur, zumindest in Ostdeutschland, was die AfD angeht.
Nun, da ist aber eine von vielen. Und insofern rate ich von Überbewertungen einzelner Personen ab. Es geht darum, zu bewerten, für was steht die Gesamtpartei. Und ich sage noch einmal, das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln hat hier klar die Chancengleichheit der Parteien betont und hat klar gesagt, das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD nicht beobachten, bis es zu einem Urteil kommt.
Ja, wenn es das haben Sie jetzt, verzeihen Sie, zweimal schon ausgeführt. Wir haben es, glaube ich, inzwischen verstanden.
Weil es so wichtig ist, Herr Hein, weil es so wichtig ist, weil immer versucht wird, es in eine andere Richtung zu drängen.
Ich versuche und bei uns gar nichts. Ich hab freundlich Hörer zitiert, die von Ihnen wissen wollen, was Sie zu von Björn Höcke halten, und Sie sagen, Höcke spielt keine Rolle oder ich rede nicht über mich und meine Meinung. Ich stehe für die AfD, für die Partei. Wir laden im Übrigen Gäste auch deshalb ein, damit sie ihre eigene persönliche Meinung vortragen können. Das ist ja der Sinn einer solchen Sendung.
Ich glaube, dass es im politischen Betrieb nicht sinnvoll ist, unterschiedliche Auffassungen, also sprich eine Parteimeinung und eine persönliche Meinung darzustellen, weil der Bürger dann nachher gegebenenfalls nicht mehr unterscheiden kann, was ist denn jetzt nun Sache. Und ich bin jemand, der eben hier ist, um die Parteilinie zu vertreten, und das habe ich getan.
Viele Fragen, Anregungen, Meinungen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Thomas schreibt, die AfD gebärdet sich scheindemokratisch, ist aber wie viele Querdenker und Reichsbürger antidemokratisch. Ich vermute mal, Ihre Antwort wird kurz und knapp ausfallen. Sie sehen das komplett anders.
Ja, in der Tat. Das genaue Gegenteil ist richtig. Insofern ist es ja bei uns Gott sei Dank so, dass über diese Thematik nicht sozusagen der Verfassungsschutz entscheidet oder der einzelne Bürger, sondern wir haben Gerichte, die darüber entscheiden, und da bin ich ganz zuversichtlich, dass auch dort die andere Auffassung, nämlich die unsere, sich durchsetzen wird.
Das Gericht zum Vierten. So. Donna Eschingen meldet sich in Form einer Hörerin, die sagt, Sie sagen, die AfD steht zum Grundgesetz, in Ihrem Wahlprogramm ist verankert, dass sie gegen linke Gewalt entschieden vorgehen möchte. Frage der Hörerin, was ist mit rechter Gewalt und deutschen Straftätern?
Also die AfD hat sich immer konsequent gegen jede Form von Gewalt ausgesprochen, egal ob die rechtsextremistisch ist, linksextremistisch, islamistisch. Alle Extremisten sind eine massive Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, müssen auch alle intensiv und konsequent bekämpft werden. Aber Aufgabe von Politik ist es, Handlungsbedarf zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Im Bereich des Rechtsextremismus, da wird bereits gehandelt. Dort haben wir in der Tat inakzeptable Taten gesehen in unserem Land. Aber dort reagiert der Staat. Dort überreagiert er sogar, indem er zum Teil auch entsprechende sogenannte Demokratie Projekte fördert, wo dann nachher aber leider wir erkennen müssen, dass hinter dem ein oder anderen Projekt dann doch Linksextremisten gesteckt haben, sie also finanziert worden sind. Hier überzieht er, aber das Problem ist erkannt, hier haben wir keinen zusätzlichen Handlungsbedarf. Beim Linksextremismus und beim Islamismus, da haben wir ein Problem, insbesondere beim Linksextremismus, da kann man schon sagen, dass der Staat auf dem linken Auge blind ist. Wir haben Vertreter in den Parlamenten, auch im Deutschen Bundestag, wo Linksextremismus verharmlost relativiert, ja sogar dessen Unterstützung gefordert wird. Und das ist aus unserer Sicht inakzeptabel. Und deshalb ist das ein Bereich, wo akuter Handlungsbedarf besteht. Wir müssen auch Linksextremismus konsequent und hart bekämpfen.
Ein Thema, ein weites Feld, ein großes Feld, das bestimmte Leute auch wiederum anders sehen. Nicht zuletzt der Präsident des Verfassungsschutzes. Natürlich auch verschiedene handelnde Politiker der jeweiligen Parteien im Bundestag. Anyway, Vincent Bellemann sagt, was empfinden Sie, wenn Sie einen Satz wie den Ihres Parteikollegen Stefan Brandner hören? Die einzige Lebensleistung von Flüchtlingen war es, in ein Schlauchboot zu steigen.
Also ich würde mir, wie gesagt, eine solche Rhetorik nicht zu eigen machen. Sie scheint mir auch zu wenig differenziert. Aber ich betone nochmals, man muss auch im politischen Betrieb bestimmte Botschaften senden, bestimmte Überspitzungen verwenden. Und ich glaube, wenn man Zitate aus dem Zusammenhang reißt, dann ist das immer schlecht. Mich würde der Kontext dieser Aussage darüber hinausgehend interessieren, um sie besser bewerten zu können.
Na gut, dieser eine Satz, wenn er denn tatsächlich so gefallen ist, der ist, finde ich, schon eindeutig. Da muss man nicht groß einen Kontext suchen.
Ich sehe das anders. Generell, ich sage noch einmal, im politischen Betrieb fallen viele Sätze. Wenn Sie das vom Herrn Söder nehmen, mit bis aufs Messer bekämpfen, dann wollen Sie natürlich schon auch wissen, in welchem Zusammenhang er sowas gesagt hat. An sich wäre die Aussage bis aufs Messer bekämpfen natürlich auch höchst undemokratisch und inakzeptabel. Insofern auch hier wieder dieses Messen mit zweierlei Maß in Bezug auf die AfD halte ich nicht für ganz fair.
Letzte Höreranmerkung. Peter Schmidt schreibt, er hat den Wahl-O-Mat gemacht. Er hat festgestellt, dass es bei ihm eine hohe Übereinstimmung gegeben hat zwischen AfD und CDU mit 78% bzw. 75%. Schlägt eine Koalition vor zwischen AfD und Union, wobei Herr Hess die Frage man auch vermutlich relativ kurz beantworten kann. Zu dieser Koalition wird es nicht kommen.
Ja, in der Tat, derzeit ist nicht davon auszugehen, dass wir an einer Koalition beteiligt werden. Aber ich gehe davon aus, dass sich unsere Politik die nächsten 4 Jahre noch stärker in Richtung Aufklärung der Bevölkerung und in Richtung Stimmenanzahl Vermehrung ausrichten wird, sodass wir im Ergebnis früher oder später werden die anderen nicht vorbeikommen an einer Koalition mit der AfD. Davon bin ich fest überzeugt.
Wir wollten über Corona sprechen, Herr Hess. Darf ich Sie persönlich fragen, ob Sie geimpft sind?
Ich bin nicht geimpft.
Warum nicht, wenn ich fragen darf?
Weil die Impfung die Versprechen nicht hält, die sie vorgibt. Ich kann mich trotz Vollimpfung infizieren. Ich kann andere trotz Vollimpfung infizieren. Und wir wissen jetzt leider auch, dass trotz Vollimpfung auch schwerste Verläufe bis zum Tod nicht ausgeschlossen sind. Dazu kommt, dass die Langzeitfolgen nicht abgeschätzt werden können. Wir haben ja eine stark verkürzte Zulassungszeit gehabt. Normal 8 bis 10 Jahre, hier 1 Jahr. Und wenn wir uns die Qualität und die Quantität der Nebenwirkungen anschauen, dann sind die wesentlich stärker ausgeprägt wie bei anderen Impfungen. Und das im Gesamtpaket lässt mich derzeit noch zögern, diese Impfung in Anspruch zu nehmen.
Es gibt Leute, auch Wissenschaftler, die das, was Sie gerade gesagt haben, für eine sehr exklusive Meinung halten. Und es gibt andere, die sagen, warum soll eigentlich die Allgemeinheit für Leute wie Sie zahlen, die sich und andere dadurch, dass sie sich nicht impfen lassen, gefährden?
Also die exklusive Meinung, dass das nicht zutreffend wäre, dass sich Geimpfte selbst infizieren und andere infizieren können und dass sie auch tödliche Verläufe erleben können, das können Sie nachlesen. Das ist Fakt, das hat nichts mit exklusiver Meinung zu tun. Und insofern ist die Skepsis bei der Impfung berechtigt. Im Übrigen ist es ja nicht so, dass ich eine Gefahr für andere darstelle. Wenn der Geimpfte der Überzeugung ist, dass ihn die Impfung wirklich schützt, dann kann ich als Ungeimpfter ihm überhaupt gar nicht gefährlich werden. Insofern kann ich die Argumentation auch nicht nachvollziehen.
Das ist ja eine ganz schräge Argumentation, die Sie da gerade bringen.
Inwiefern?
Nochmal, einer, der geimpft ist, ja, also ich bin beispielsweise doppelt geimpft, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich mich infiziere, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich einen milden Verlauf bekomme. Das heißt, ich blockiere keine Intensivstation. Und wenn die Zahlen stimmen, die veröffentlicht werden, liegen auf den Intensivstationen 90% Ungeimpfte. Das heißt, die Gefahr für jemanden an Corona schwer und schwerst zu erkranken und zu sterben ist doch signifikant höher, wenn sie nicht geimpft sind.
Herr Heim, Sie überdramatisieren hier eine Situation. Schauen Sie sich die Hospitalisierungsrate an, schauen Sie sich die aktuelle Intensivbettenbelegung an. Die gibt in keinster Weise eine pandemische Lage von nationaler Tragweite
her. Das habe ich nicht behauptet. 90%, um die Zahlen nochmal zu wiederholen, derer, die auf den Intensivstationen liegen, sind Ungeimpfte wie Sie.
Herr Heim, nichtsdestotrotz, das Ziel einer Politik muss sein, die Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das war erklärtes Ziel. Man wollte die Bilder wie in New York und in Bergamo nicht haben und davon sind wir weit entfernt. Und solange wir davon weit entfernt sind, gibt es keine Veranlassung, unsere Gesellschaft weiter zu spalten zwischen geimpft, genesen und ungeimpft. Es gibt darüber hinaus auch keine Veranlassung, auf 2G überzugehen, wo wir tatsächlich, und das müssen Sie sich mal überlegen, und das ist die schräge Argumentation, die Getesteten, die negativ sind, also nachweislich gesund sind, vom öffentlichen Leben ausschließen. Das ist nicht nur sinnwidrig, das ist unverhältnismäßig und das ist im Ergebnis auch verfassungswidrig. Und deshalb gehen wir auch juristisch gegen diese 2G-Regelung vor. Es muss Schluss sein mit der Benachteiligung von Gesunden und es muss Schluss sein mit der Spaltung unserer Gesellschaft zwischen geimpft und ungeimpft.
Sehen Sie, Herr Hess, das ist doch das Schöne in einer liberalen, in einer freien, demokratischen Gesellschaft, dass Sie diese Meinung live im Radio äußern können und dass andere der komplett gegenteiliger Meinung sein dürfen.
In der Tat.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Die Gewerkschaft der Polizei hält eine Mitgliedschaft in der AfD und der GdP, also der Gewerkschaft der Polizei, für unvereinbar. Herr Hess, sind Sie schon ausgetreten oder hat man Sie rausgeworfen?
Weder noch.
Sie waren nie Mitglied?
Ich bin Mitglied. Ach so, okay. Und ich habe auch vor, Mitglied zu bleiben. Ich werde mich gegen diese ungerechtfertigten Anwürfe auch zur Wehr setzen, sollte man hier tatsächlich von der GdP den letzten Schritt machen. Was mich verwundert ist, dass man einen Abgrenzungsbeschluss zur AfD fasst, aber mit den Linken zum Beispiel überhaupt gar kein Problem hat, die offen im Deutschen Bundestag auch Linksextremismus relativieren, unterstützen. Wir haben verschiedene Abgeordnete der Linken. Schauen Sie nach Leipzig. Dort wird sogar eine linksextremistische Demonstration von einer Abgeordneten der Linken als Veranstalterin angemeldet, wo Polizeibeamte schwerst verletzt werden, wo über Tage hinweg es sozusagen zu Ausschreitungen kommt. All das ist nicht nachvollziehbar.
Aber mit der Polizei, verzeihen Sie, und mit der Polizeigewerkschaft 0,0 zu tun. Jedenfalls wäre es mir neu, dass die Polizei Linksextremisten in ihren Reihen hat, die man jetzt besonders schützt.
Sie hat keinen Abgrenzungsbeschluss gegen die Linken, die das tun. Das ist der springende Punkt. Sie hat mit den Linken, die Interaktion mit den Linken überhaupt gar kein Problem, obwohl diese maßgeblich auch Linksextremismus in Deutschland fördert. Gut. Das macht das Ganze unglaubwürdig und die AfD ist der genaue Kontrapunkt. Wir haben immer in jeder Verlautbarung Gewalt und Extremismus abgelehnt. Ich finde es schade, aber dass sich die GdP...
Ja, verzeihen Sie, Herr Hess, die kennen doch die GdP-Begründung. Die AfD, sagt die GdP, macht auf Demos beispielsweise gemeinsame Sache mit Rechtsextremen, Antisemiten und mit Reichsbürgern.
Also mit Verlaub, die AfD ist nicht für die größten antisemitischen Aufmärsche in Deutschland seit 1945 verantwortlich, die wir zu erleben hatten im Mai. Das waren definitiv die ist die Migrationspolitik der Altparteien. Es handelt sich hier um importierten Antisemitismus in einer wirklich unerträglichen Art und Weise. Also nochmal, uns für Antisemitismus verantwortlich zu machen, ich finde es sehr bedauerlich, dass die GdP sich so politisch instrumentalisieren lässt. Sie steht der SPD und den Grünen nahe. Das erklärt dieses politische Manöver und ich halte das für inakzeptabel und ich bin auch hier zuversichtlich, dass wenn man gegen mich vorgehen sollte, dass ich mir vor Gericht mein Recht holen kann und natürlich als AfD-Mitglied und als AfD-Repräsentant auch Mitglied in einer Gewerkschaft bleiben kann.
Sie sind als Hauptkommissar ein Polizeibeamter außer Diensten. Sie bewerben sich jetzt wieder für ein Mandat, werden das mit größter Wahrscheinlichkeit auch für den Bundestag bekommen, weil Sie über die Landesliste so gut abgesichert sind, dass in jedem Fall Sie auch im neuen Bundestag als Abgeordneter vertreten werden. Können Sie sich für irgendwann mal eine Rückkehr in den Polizeidienst vorstellen oder ist das Thema durch?
Also ich werde so lange politisch aktiv bleiben, solange meine Partei das von mir fordert. Ich schließe für mich aber nicht aus, dass ich sozusagen auch nochmal, sofern das irgendwann zur Debatte stehen sollte, zur Polizei zurückkehre. Das gehört momentan nicht zu meiner Planung. Okay. Aber konkret ausschließen zu 100% würde ich das nicht.
Kurz noch zum Schluss, wo sind Sie am Sonntag um 18 Uhr?
Ich werde bei der zentralen Wahlparty unserer Partei in Berlin sein.
Danke, dass Sie bei uns waren. Das war's in SWR 1 Leute heute Vormittag mit Martin Hess.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.